Herzlich willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Mein Name ist Roman Mesicek und diese 10. Season des Podcasts widmet sich ganz dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Für diese Folge, und das ist die erste, die wir jetzt aufnehmen in dieser Serie, habe ich zwei Kolleginnen zu Gast, die sich mit dem Thema natürlich beschäftigen, mit unterschiedlichen Lebensläufen, unterschiedlich langen Lebensläufen in dem Thema damit beschäftigen und deren Blickwinkel ich ein bisschen auf die aktuellen Entwicklungen rund um Jobmarkt, Dynamik am Jobmarkt im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich in Unternehmen lenken möchte. Bei mir zu Gast ist einerseits Roswitha Reisinger. Hallo Roswitha.
Hallo.
Du bist Eigentümerin und Herausgeberin der Magazine Lebensart und Businessart. Über die reden wir dann jetzt auch gleich noch ganz kurz, vielleicht auch, wie sich die entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten. Und du machst das auch schon eine ganz schöne Weile, also sehr lange. Also bist auch ein bisschen so, darf ich jetzt sagen, weil ich es auch bin, alt gedient, so wie ich in dieser Branche, in diesem Fachbereich. Digital gegenüber sitzt Julia Schwarzbauer. Hallo Julia.
Hallo.
Julia ist Nachhaltigkeitsberaterin, aktuell in Gründung eines eigenen Beratungsunternehmens. Das wird 3.0 heißen. Und das ist sozusagen auch etwas, was sich durch diese Podcast-Serie ziehen wird, ist Absolventin des von mir geleiteten Masterstudiengangs Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Das war der 4. Jahrgang und wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du 2017 fertig geworden. Das habe ich mir nämlich vorher rausgesucht. Also weiß jetzt genau. Jede und jeder, die zuhört, wie lange die Julia schon in diesem Business ist. Wenn man so will, in dem Fall. Ja, danke, dass ihr dabei seid. Zum ersten Mal seit langer Zeit beim Start in eine neue Season. Meine Einstiegsfrage ist vielleicht ganz kurz und ich würde bei dir, Julia, beginnen. Vielleicht so ein bisschen, was ist so dein Tagesgeschäft im Kontext Nachhaltigkeit und Unternehmen oder was war es in der Beratung, was ist es jetzt gerade, was sind da so, was prägt da an Themen, an Aktivitäten deinen beruflichen Alltag?
Also als Nachhaltigkeitsberaterin und das zieht sich jetzt dann auch bei meiner neuen Unternehmensgründung durch, weil ich weiterhin als Nachhaltigkeitsberaterin arbeiten werde. Die Themen, die mich vor allem im letzten Jahr beschäftigt haben, war natürlich die Umsetzung der EU-Regulatorik bei Unternehmen, also diese CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive von der EU, wo sehr viele Unternehmen auf das Unternehmen bzw. mich zugekommen sind. Wie können wir das jetzt umsetzen? Welche Kennzahlen müssen wir hier wie erarbeiten und wie berichten? Wie machen wir das mit der Klimarisikoanalyse? Das ist auch ein großes Thema gewesen. Und welche Maßnahmen und Strategien leiten wir hier ab, um einerseits compliant zu sein mit den Gesetzen? Also diese ESG-Compliance ist ein großes Thema im letzten Jahr und das wird mich jetzt auch noch die nächsten Jahre beschäftigen in der Beratung. Und das andere sind natürlich die Strategien, Zukunftsvisionen von Unternehmen, die auch eine intrinsische Motivation haben oder intrinsisch ist vielleicht ein bisschen zu gewünscht formuliert von mir, die auch merken, so um in einer 2-Grad-Welt überleben zu können, was müssen wir uns jetzt da setzen, welche Produkte und Dienstleistungen müssen wir wie anbieten, damit wir da überhaupt noch überlebensfähig sind in einer 2-Grad-Welt.
Darf ich kurz nachfragen, weil, also das ist Thema natürlich, also Compliance auf der einen Seite oder der ganze, ich möchte sagen Wahnsinn, der auf uns zukommt oder auf die Unternehmen zukommt in Bezug auf Datensichtung, Datensortierung, Qualität der Daten und parallel hast du jetzt Strategie angesprochen. Mhm. Wie wäre denn deine Einschätzung jetzt aus deiner Erfahrung, deiner Berufserfahrung schon in den letzten Jahren? Ich weiß, im Studium reden wir immer viel von dem Wunsch nach normativen Zugängen in den Unternehmen. Ja. Wie viele hast du erlebt?
Ja, tatsächlich war es so, in dem ersten Jahr, in dem ich in Wien beraten habe, und jetzt blicke ich auf die letzten 2,5 Jahre zurück, bevor diese CSRD-Themen so heiß geworden sind, hatte ich mehr intrinsisch motivierte Strategiebeauftragungen als jetzt im letzten Jahr, wo Unternehmen vor allem wegen der Compliance auf uns zugekommen sind. Das heißt, die Unternehmen, die auch kommen und sagen, wir wollen einfach nur das Minimum machen, wir wollen einfach nur compliant sein, die sind natürlich viel mehr geworden. Für mich persönlich in meiner Rolle dann teilweise auch ein bisschen ernüchternd, mit solchen Organisationen zusammenzuarbeiten. Die Menschen auf der anderen Seite waren auch immer total nett, aber wir sind, und ich glaube, das zumindest in meinem Studiengang damals, sind ja doch alle sehr intrinsisch motiviert und wünschen uns natürlich das auch von Unternehmen. Also das war schon eine Veränderung im letzten Jahr, das zu merken, dass hier jetzt vor allem um Compliance geht. Aber ich muss schon noch sagen, ich glaube, den Ruck hat es halt auch jetzt gebraucht. Nicht alle Unternehmen werden von selbst draufkommen, so früh, dass sie hier Strategien oder Maßnahmen setzen müssen, Daten berichten müssen zu nicht finanziellen Themen. Also den Ruck hat es halt einfach auch gebraucht.
Ja. Vielleicht jetzt zur Roswitha wechseln, zu der journalistische Blick einerseits, aber auch der fachliche, weil das habe ich vorher unterschlagen. Du bist ja auch eine der Mitgründerinnen des CSA Circles, wo ihr sozusagen regelmäßig auch Fachdiskussionen so ein bisschen dazu durchführst. Wie siehst du sozusagen, was beobachtet ihr in euren Analysen, beziehungsweise auch in euren Artikeln, in euren Interviews, in den Gesprächen, wie sich gerade die Unternehmenslandschaft tut mit dem Thema ESG-Strategie, gerne auch SDGs, wenn ich mich schon versprochen habe. Was sind so eure Eindrücke derzeit?
Ja, also wir greifen die Themen natürlich jetzt gerade auf und ich sag mal, die vor allem in der Businessart natürlich, weil das ja B2B ist und die Unternehmen sind überfordert mit den ganzen Regulativen und Regelungen. Und es ist ja unglaublich, welche Abkürzungen da herumschwirren, die man selber erst alles buchstabieren können muss. Ja, also ich bin jetzt schon sehr lange in dem Bereich tätig und so eine Dichte an Veränderung, was Regularien betrifft, habe ich noch nie erlebt, in zwei, drei Jahren. Also der Beginn waren natürlich die SDGs, das war ja noch nett und das war ja auch nicht für die Unternehmen gedacht im Wesentlichen, sondern ist ja das für die öffentliche Hand gedacht als Ziel. Aber die Unternehmen haben sich sehr gut gern damit identifiziert und daran orientiert. Das war eine tolle Entwicklung, weil es viele Bilder erzeugt. Die SDGs erzeugen viele Bilder, aber das war natürlich zu wenig und es braucht diese Regulierungen, die jetzt da sind, weil sonst machen die großen Entwicklungen, passieren dann nur durch intrinsisch motivierte Unternehmen, aber die haben nie einen Wettbewerbsvorteil oder es ist sehr schwer, ihn herauszuarbeiten, auf die Dauer zumindest. Und das braucht's. Also Nachhaltigkeit muss in der Long Run einfach einen Wettbewerbsvorteil bringen, sonst wird sich's nicht durchsetzen. Und das passiert jetzt durch die vielen Veränderungen, Taxonomie, Lieferkettengesetz, CSRD etc. etc. Und die KMU schnappen nach Luft. Was ist das überhaupt? Was brauche ich überhaupt? Was muss ich da tun? Und da Orientierung zu finden. Das sehen wir gerade, dass sich tut. Ja. Mhm.
Vielleicht da sozusagen so eine geschichtliche Anmerkung, weil da mich da auch deine Meinung interessiert. Ich meine, du hast auch erlebt, wie CSR in Österreich begonnen hat und wenn man so will, groß geworden ist. Und wir erinnern uns beide daran, und ich war ja da auch federführend damals sogar tätig, dass wir den Unternehmen erzählt haben, es braucht keine Regulierung und Rahmenbedingungen, also die Position der Industriellen Vereinigung und der Wirtschaftskammer damals, weil das würde die Vielfalt zerstören und es wird alles von selber passieren. Aber Tatsache ist doch, dass wir jetzt nach 20 Jahren, nachdem wir das erste CSR-Leitbild oder so hatten in Österreich, zum ersten Mal einen echten Boom des Aufgriffes des Themas sehen. Also bei allem Verständnis, das ich auch haben kann für Unternehmen, so ist es jetzt nichts, wo man denkt, also hätte man sich eigentlich denken können, irgendwann passiert es vielleicht doch, oder? Wie ist so deine Reflexion dieser 20 Jahre?
Ja, also wir haben ja den Lebensart Verlag mit der Lebensart 2005 gegründet und damals gab es ja so, ich erzähle das gerne als Promo, quasi ein Wirtschaftsgutachten, das gesagt hat, macht's das nicht, wenn ihr Geld versenken wollt, ja, aber ein Verlag zum Thema Nachhaltigkeit und Information über Nachhaltigkeit, das rechnet sich nie. Und wir haben es geschafft, aber das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht Mainstream war, sondern das kannte wirklich keiner, ja, also mhm. oder eine sehr eingeschworene Gruppe. Aber ich möchte, also ich war nie der Meinung, dass das alles nur freiwillig sein soll, weil ich immer sicher war, dass das nicht funktioniert. Und für mich war das beste Beispiel, das ich erlebt habe, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, 1980er Jahre, da hatten wir ja in Österreich das Problem der Luft- und Wasserverschmutzung. Also die Flüsse waren verschmutzt, der Waldsterben und so weiter und so weiter. Und damals kam eine starke Regulierung, nämlich dass es Filter braucht. Luftfilter, Kläranlagen wurden österreichweit verpflichtend gebaut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, zumindest beim Wasser, bei der Luft haben wir schon wieder Verschlechterungen der Werte. Aber und damals war auch so der große Aufschrei, dass wir unsere Wirtschaft nicht überleben. Wir werden nicht wettbewerbsfähig sein. Und das Interessante ist, dass genau das Gegenteil passiert. Also die österreichischen Unternehmen sind federführend in der Umwelttechnologie, ich sage jetzt in Klammer, fast gewesen, weil wir in den letzten Jahren viel Terrain verloren haben. Aber wir haben viele, viele Unternehmen, die mit diesen Technologien Weltmarktführer geworden sind. Und das finde ich schade, dass wir da nicht aufsetzen konnten und das in dieser Energie auch weiterführen konnten. Also da haben wir jetzt schon 15 Jahre verloren. Ja, und da freue ich mich, wenn das jetzt gelingt, da wieder was draufzusetzen. Und das Gefühl habe ich schon durch die vielen jungen Leute, die sich jetzt in dem Bereich auch engagieren. Also euer Studienlehrgang, also da sind ja so viele spannende Leute drinnen, die da was tun, aber auch die Leute vom Klimavolksbegehren oder Fridays for Future. Also da ist eine junge Generation, die das jetzt treibt und das freut mich. Ja. Mhm.
Ich meine, wir erinnern uns wahrscheinlich beide an eine Green Jobs Initiative in Österreich. Aber wenn man sich heute anschaut, was sozusagen sich gerade tut auf Karriere.at oder auf LinkedIn in dem Jobmarkt, dann war das damals, war das sozusagen harmlos, was auf dieser Webseite zu finden war, weil jetzt eine echte Dynamik entstanden ist. Aber bevor wir zu den Jobs kommen oder wie ihr das so einschätzt, hätte mich jetzt noch ein bisschen interessiert, durchaus auch ein bisschen, also tiefer schürfend, wenn wir sagen, wir brauchen sozusagen Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen, damit sie es wirklich langfristig machen. Wenn wir sagen, wir brauchen sozusagen dieses in der Strategie verankerte Thema Nachhaltigkeit. Wie seht ihr beide das sozusagen im Kontext auch von schwierigen Branchen? Glaubt ihr, dass sich Unternehmen teilweise auch wirklich so, oder erlebt ihr das, dass Unternehmen auch so reflektiert damit umgehen und sagen, boah, eigentlich kann ich das Produkt nicht mehr produzieren in den nächsten 10 Jahren, weil wenn ich irgendein Klimaziel erreichen will, weil sozusagen vielleicht ist es jetzt nicht meine Fabrik, die dazu beiträgt, aber vielleicht sind es die Wirkungen des Produkts, die dazu beitragen, dass man niemals unsere Klimaziele erreichen. Da würde mich vielleicht, habt ihr da ein, zwei oder eine Episode noch vielleicht von jeder von euch, ob das auch passiert, weil das sehe ich halt leider relativ wenig auch bei unseren Unternehmenskontakten. Mhm. Julia vielleicht gleich.
Ja, darüber denke ich auch viel nach, weil es geht ja oft auch um die nachhaltige Transformation, also hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen. Aber was das dann wirklich heißt, ist ja, dass man loslässt von den ursprünglichen Produkten und Dienstleistungen und in diesen sehr schmerzhaften Veränderungsprozess geht mit der gesamten Organisation und den Menschen, die dahinter stecken. Und das ist ja ein Prozess, der dauert über Jahre, sich zu überlegen, okay, welche neuen oder anderen Produkte und Dienstleistungen kann ich anbieten. Und ich glaube, genau das braucht es. Und auf diesem Weg müssen wir Unternehmen, oder sehe ich meinen Auftrag als Beraterin auch, Unternehmen und die Menschen dahinter zu begleiten. Aber ich habe jetzt gerade nachgedacht, aber ich weiß auch mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Das Einzige, was mir einfällt, aber das ist eher ein Negativbeispiel, ist halt dann wie eine RWE, die alles abtritt an, also die ganzen braunen Energiethemen an andere Unternehmen und dann sich als grün darstellt und hey, wir haben uns verändert, aber gleichzeitig ganz hart gegen Klimaaktivistinnen vorgeht. Da Hainbacher Heide zum Beispiel, das Thema mit den Wäldern. Also das ist mir leider als erster eingefallen. Und ein echtes positives Transformationsbeispiel, wo Unternehmen wirklich auch den Weg gehen, den Schmerz dann auch, der damit verbunden ist, und nicht einfach für Organisationen, die sich schon vielleicht auch Jahrzehnte bestehen, diese Wandlung durchzugehen, kenne ich aktuell nicht, wünsche ich mir aber mehr und möchte ich Unternehmen mehr dabei unterstützen. Aber man muss schon auch verstehen, dass das natürlich, das dauert Jahre, und am besten fangen diese Unternehmen heute schon an, fangen diese Unternehmen heute schon mit Szenarioanalysen an, um wirklich datenbasiert da einen Ausblick zu haben, wie kann es zukünftig ausschauen.
Ich meine, ist ja auch relativ neu, denke ich, dass man überhaupt teilweise uns realistisch damit auseinandersetzen. Also ich sage ja nur, wir hatten Klimaziele in Nachhaltigkeitsberichten über Jahrzehnte, aber eigentlich sozusagen erst mit dieser Bewegung der Science-Based Targets ist aufgekommen, dass man sich überhaupt Gedanken macht, kann ich mit dem, was ich für Ziel habe, überhaupt etwas beitragen dazu?
Ja.
Roswitha, hast du ein positives Beispiel für uns?
Ich knüpfe mal an die Science-Based Targets an. Also ich glaube, das ist so ein wirklicher tolle Geschichte, weil es so die Unternehmen zwingt, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, mit den klaren Zahlen, Daten, Fakten, und ich mag das. Also ich bin ein Fan von Naturwissenschaft und Zahlen, Daten, Fakten, und da einen Plan zu machen, das finde ich mal irrsinnig hilfreich, und ich glaube, eine gute Vorarbeit für das, was kommen wird, müssen. Und ich glaube, da gibt es ein paar Punkte. Wir haben ja, wie du es auch schon gesagt hast, Julia, wir haben ja schmutzige Prozesse ausgelagert, ja. Und da können wir in Europa ja uns freundlich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir sind ja eh so sauber, aber in Wirklichkeit haben wir halt alles, was Abwasser und Abfälle erzeugt, in die Länder des Südens exportiert. Also, und das wird es nicht mehr spiegeln. Also ich habe gerade gelesen, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube Thailand oder wer immer, kein Plastikmüll mehr annehmen wird, ja, zum Beispiel, super. Ja? Also genauso wird es kommen, und das ist gut so. Und das ist vorbei. Ich glaube, ein paar Geschichten sind more of the same, die wird nicht gehen. Also sozusagen auch diese Verbesserung von Industrien, die so nicht super sind, also das wird so nicht gehen, sondern es wird Disruptionen brauchen. Sehr viel wird gelingen durch Kreislaufwirtschaft, wenn sie wirklich implementiert ist. Und natürlich Product as a Service, ja. Also das sind so Ansätze, glaube ich, die sich jedes Unternehmen jetzt überlegen kann. Wie kann ich mein Businessmodell in diese Richtung weiterentwickeln und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein oder damit gerade besonders wirtschaftlich erfolgreich sein? Weil du mich Beispiele fragst, ich bin gerade auf der Suche nach guten Beispielen, weil die Business Art im Juni wird sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und es gibt natürlich mehrere Strategien, an neue Geschäftsmodelle heranzugehen. Und eine ist natürlich, ich baue parallel ein System auf, zum Beispiel Philips, weiß ich, mit der Beleuchtung. Die haben ein Startup daneben aufgebaut, das Beleuchtung as a Service anbietet. Und da schaut die Geschichte natürlich ganz anders aus. Also sie haben auf der einen Seite die Produktion gelassen in ihrem Bereich, in dem Bereich, und parallel dazu ein Unternehmen aufgebaut. Andere kaufen Startups auf. Und also ich, wie gesagt, also da suche ich gerade gute Beispiele, um das auch zu zeigen, wie es gelingen kann. Und einfach, das ist das, was wir ja tun, informieren und zeigen, was möglich ist, und um andere zu inspirieren.
Mhm. Ja, ich glaube, ich meine, beides, was ihr angesprochen habt, ich meine, auch Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, könnte man sagen, ist eh schon sehr nahe eigentlich am Unternehmensalltag, aber braucht eben trotzdem eine Transformation von Prozessen. Das ist ja vielleicht noch nicht im Eingemachten, aber es ist trotzdem schon etwas, was vielen vielleicht auch durchaus schwerfällt, umzusetzen.
Ja, genau, und das braucht ja, also zum Beispiel, bis jetzt war es so, ja, dann habe ich halt etwas produziert und habe einen Abfall, ja, und der Abfall muss abfallrechtlich behandelt werden. Und allein diese rechtliche Veränderung ist schon eine große Herausforderung, ja, wie das gelingen soll, dass diese Wertstoffe wieder zurück in den Kreislauf kommen, aber gleichzeitig kein Missbrauch damit passiert, ja. In Österreich ist das jetzt nicht so tragisch, sage ich mal, aber trotzdem, auch in Österreich sind 50% der Autos zum Beispiel verschwinden einfach, ja. Mhm. Also, und werden nicht in Österreich ordnungsgemäß zerlegt, wieder in den Kreislauf gebracht etc., sondern sie verschwinden und werden illegal exportiert. Also das kann so nicht mehr gehen. Also da ist viel zu tun jetzt. Und das ist nur ein ganz schmales Segment von diesen Dingen.
Ja, die Probleme sind leider so vielfältig. Genau. Und es fehlen eben oft, also wenn man, weil ich vorher schon erwähnt habe, und das ist ja auch ein bisschen eines, worüber ich noch gerne jetzt noch ein bisschen drüber reden möchte, es fehlt halt oft auch die Expertise in den Unternehmen, wo man wirklich vor 15 Jahren hat man gesagt, du wirst jetzt Nachhaltigkeitsmanager und hat die Kolleginnen auf eine Wochenendschulung geschickt. Und jetzt wird es aber nicht mehr reichen, wenn wir uns damit beschäftigen, was die Julia schon erwähnt hat, wie EU-Taxonomie oder CSRD. Da wird die Wochenendschulung nicht mehr reichen. Also wir sehen den Jobmarkt extrem dynamisch. Und umgekehrt eben auch Unternehmen teilweise schon sozusagen verzweifelt, möchte ich fast sagen. Heute habe ich gerade wieder ein Mail bekommen auf der Suche. Kannst du bitte das noch weiterleiten? Wenn das 10. Weiterleitung in der Woche wird die Menge an Personen, die es am Arbeitsmarkt gibt, auch nicht erhöhen. Was ratet ihr oder was würdet ihr jungen Leuten raten oder Jobsuchenden raten oder ganz generell, vielleicht ist auch eine allgemeinere Beobachtung euch lieber, was ihr zu dem Jobmarkt derzeit zu sagen habt, weil ich meine, du, Jule, hast dich jetzt gerade entschieden, dich selbstständig zu machen. Du, Großvita, redst mit vielen Unternehmen und siehst wahrscheinlich diese Engpässe. Was erwartet uns da? Wird das abflauen? Geht es weiter so? Was braucht's?
Jetzt hast du so viele Fragen, ich muss kurz überlegen, was. Mit was kann ich jetzt anfangen? Eine Beobachtung ist natürlich jetzt aus meiner Position auch, ich habe es ist wirklich unglaublich krass im letzten Jahr, wie viele Anfragen ich direkt auf LinkedIn bekommen habe, von vielen Beratungsunternehmen. Also ich habe das Gefühl, es stampfen sich immer mehr Beratungsunternehmen aus dem Boden oder vorhandene hüpfen auf den eben Nachhaltigkeitszug auf. Aber natürlich auch Unternehmen, die im Unternehmen Personen suchen, die das weiterleiten. Und da geht es ja dann nicht nur um ESG-Compliance, sondern vor allem um Expertise in technologischen Themen, also jetzt naturwissenschaftlichen Themen, also eigentlich sehr und auch systemisch denkend und die Komplexität erfassen zu können. Also man braucht auf der einen Seite die Expertinnen, die da ganz tief gehen können bei der Entwicklung von Prozessen, Produkten und zum Beispiel auch mit Sinne Lifecycle Analysis und dann aber auch die das Komplexe fassen können. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Design durchführe, was bedeutet das eigentlich entlang meiner gesamten Kette? Welche Auswirkungen hat das? Und wann gehe ich welchen Weg? Also ich glaube, Unternehmen sind da jetzt wirklich gefragt oder dass Expertinnen finden, die die technologische Expertise haben und die naturwissenschaftliche Expertise, aber dann auch Personen, die das etwas komplexer fassen können, diese Innovationsprozesse. Und das ist das eine, meine Beobachtung. Und das war jetzt eine andere Frage, jetzt habe ich das verloren.
Das war so ein Fragenkonvolut, ich habe jetzt mal geschaut, was dann als Antwort kommt. Ja. Ich bin ja genau. Professor, da darf ich das. Ja. Roswitha vielleicht, oder zur Ergänzung?
Gerne, ja. Also ich sehe es auch ähnlich wie die Julia. Es braucht auf der einen Seite aus meiner Sicht, also ich, weil du zuerst gesagt hast, was sollen die jungen Leute tun? Ich denke mal, wie immer, sie sollen das tun, was ihnen Freude macht und in dem sich finden und spüren und weiterentwickeln. Und das Schöne ist, im CSR-Bereich tut sich ja unglaublich viel und wir brauchen eine ganz große Breite und eine ganz große Tiefe an Kompetenzen, da kann sich jeder wiederfinden und gleichzeitig mit einer großen intrinsischen Motivation arbeiten, nämlich etwas wirklich beizutragen. Grundsätzlich, glaube ich, hängt sehr stark von der Größe der Unternehmen ab. Also ein kleineres Unternehmen wird dann eher einen Allrounder brauchen. Ein großes Unternehmer wird ein Team brauchen aus Spezialisten und Spezialistinnen. Der Allrounder muss schauen, welche Kompetenzen habe ich und kann ich einbringen und welche muss ich mir zukaufen und das gut managen können und braucht auf der einen Seite natürlich ein fachliches Know-how. Also die Basis ist das auf jeden Fall. Also jetzt Verständnis, Grundsätze, Standards, ein Überblick über Anbieter, Kooperationspartner, So Dinge wie, wie mache ich einen Dialog mit Stakeholdern? Wie erstelle ich einen Nachhaltigkeitsbericht? Ein Kommunikations-Know-how nach innen und nach außen. Also so, wie binde ich die Menschen gut ein, sodass sie diese Dinge mittragen? Also das ist so, ist für mich so ein bisschen das fachliche Know-how, was man braucht in dem Bereich. Und dann das zweite große Thema ist für mich wirklich Management-Know-how. Also wie baue ich einen Bereich auf? Wie baue ich Prozesse auf? Wie starte ich? Welche Struktur brauche ich, damit ich gut das funktionieren kann? Wie starte ich Projekte? Und ich glaube, das zweite große ist, Sie müssen unbedingt Sparring-Partner sein für das Top-Management. Sie müssen verstehen, wie Geschäftsmodelle funktionieren, wie das Ihre funktioniert, wie Ihre Branchen funktioniert, einen Überblick haben über Best-Practice-Beispiele in Ihrer Branche, über Worst-Cases, was bedeuten Entwicklungen für meine Branche. Also alle diese Dinge können oder verstehen zumindest, um da im Gespräch zu bleiben und die Schnittstelle sein zu können zwischen der Unternehmensentwicklung und dem Thema CSR. Und CSR bedeutet, so wie wir jetzt sind, eindeutig Change und Transformation. Aha. Und das Change Management ist ein eigenes Know-how, da wo ich die Gesetzmäßigkeiten kennen muss. Also ich muss wissen, ich brauche ein Sense of Urgency, ich brauche ein Management-Team, wie stelle ich das gut zusammen? Bis hin auch, welche Quick-Wins haben wir denn, um die Motivation zu erhalten und zu zeigen, dass wir am richtigen Weg sind. Also es ist ein irrsinnig breites Bild an Know-how. Mir persönlich ist das sympathisch, weil ich mag das gern. Also ich bin eher so die Generalistin, die überall ein bisschen was versteht. Und gleichzeitig kann man sich aber dann auch spezialisieren und in Teams hineingehen, eben der Spezialist für die Daten, für die Analyse. Also das ist ja ein ganz anderes Know-how wie die Kommunikation. Ja, das können mehrere Personen sein. Ich muss einfach nur von jedem was haben und schauen, wie stelle ich das richtig zusammen.
Glaubt ihr, dass das also auch klappt dann? Weil ich meine, das sind natürlich, also sozusagen, wenn man alles in einer Person sucht, dann ist es der Wunderwutzi oder die Wunderwutzi, das ist schon klar. Aber wenn wir jetzt auch nochmal sozusagen ein bisschen auf der Werteebene reflektieren, wenn wir ja uns sehr viele Hoffnungen machen auch oder auch zu Recht für die jungen Generationen, ich glaube, sie passt es dann auch zusammen. Ich habe jetzt auf LinkedIn so eine nicht repräsentative kurze Umfrage gemacht diese Woche und gefragt, sozusagen Klimakrise oder Jobchance, warum sollte man jetzt Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement studieren? Die Mehrheit war zum Glück für Klimakrise, aber obwohl es in meiner Bubble war, überraschend viele, 35% für Jobchancen, was ja durchaus legitim ist, aber es ist sozusagen diese alte Dualität, intrinsische Motivation und eher die instrumentalistischer Zugang zu dem Thema. Glaubt ihr, dass das funktionieren kann, wenn wir gerade sehen, es suchen so viele Großkonzerne, die ja nicht immer den besten Ruf haben, selbst wenn es auch gar nicht so schlimm sind, ja, aber die halt einfach diesen trägen, veränderungsresistenten Ruf haben. Und dann haben wir eben diese jüngere Generation, die sozusagen jetzt was verändern will. Gibt es da noch, da hätte ich gern abschließend jetzt auch schon für unsere Runde, würde mich noch ein paar Gedanken interessieren, weil das natürlich relevant ist für uns alle, für mich vielleicht jetzt nicht mehr so, aber für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, wie entscheide ich mich, wofür entscheide ich mich? Muss ich Abstriche machen oder soll ich bei meinen Werten bleiben?
Ja. Ich weiß nicht. Das passt vielleicht ganz gut, warum ich mich auch für die Gründung dann entschieden habe. Ich habe natürlich geschaut, welche Unternehmen gibt es da draußen, welche Produkte, Dienstleistungen stellen die, wie groß sind die, welche Strukturen haben die, wie funktionieren die. Ich habe mich da mit Leuten unterhalten natürlich dann auch. Und für mich persönlich, und ich glaube, da muss jeder dann persönlich auch schauen, wie möchte ich arbeiten und was tut mir gut, weil am Ende geht es auch darum, dass uns auch gut geht und wir uns da nicht ausbrennen in diesem Kampf, um irgendwie noch die Klimakatastrophe ein bisschen einzudämmen und die Biodiversitätskatastrophe. Und ich habe mich dann tatsächlich gegen diese in den Unternehmen zu arbeiten oder die damals ausgeschrieben waren, entschieden, weil es zu mir persönlich auch dann nicht passen würde in diesen Strukturen, die sehr träge sind teilweise, da teils zu sein. Und da muss man einfach für sich wissen, welcher Typ man ist, weil die braucht es natürlich auch. Ich finde das toll, wenn man diese Aufgabe geht in Unternehmen, Step by Step, immer wieder mal diese politischen Themen auch in Unternehmen und diese längerfristigen, kleinteiligen Arbeiten. Das braucht es auf jeden Fall. Aber es ist ganz wichtig, für sich selbst zu schauen, was sind meine Pain Points, wie will ich arbeiten, wo kann ich wirklich Kompromisse eingehen und wo nicht. Das würde ich jeden oder jeder empfehlen. Und genau, also das ist ganz wichtig, glaube ich.
Das sehe ich ähnlich. Also ich glaube, es ist eher so die Frage, in einem kleinen Unternehmen kann ich mehr bewirken, also nicht, das stimmt nicht ganz, das ist ein falscher Ausdruck vielleicht. Ich kann nicht mehr bewirken, aber ich sehe schneller, was ich tun kann und was nicht. Und in großen Unternehmen musst du in die Systeme verändern. Das ist extrem wichtig, aber da brauchst du einen unglaublich langen Atem. Und es ist eher die Frage, welcher Typ bist du und in welches Unternehmen passt du gut hinein. Zu deiner Frage, die Jungen, die da brennen. Also wir haben gerade Interviews gemacht mit Leuten vom Klimavolksbegehren und mit Leuten von Fridays for Future. Die einen kommen in der Business Art. Die haben wir gefragt, das sind halt Leute, die schon im Job sind. Mhm. Und hat dein Engagement was verändert beim hat das beruflich was verändert? Und es waren tatsächlich welche, die den Job gewechselt haben, aufgrund dieses Engagements. Und die wollen definitiv in ihrem Unternehmen in diese Richtung zumindest mitdenken. Also nicht unbedingt jetzt im CSR-Bereich arbeiten, sondern einfach in ihrem Bereich, in dem sie ihre Ausbildung haben und ihre Leidenschaft haben, aber sie wollen das Thema auch leben können oder zumindest soll das Unternehmen nicht dagegen arbeiten. Ja? Und bei Fridays for Futures ist es ähnlich, die sind ja jünger und meistens gerade am Ende oder ja Matura oder so, also noch vor dem Studium, und die wollen aber alle in diese Richtung gehen. Ja? Also da, das ist schon klar. Also ich glaube, Unternehmen, die glaubwürdig kommunizieren, dass sie das nicht nur kommunizieren, sondern auch tun, dass sie in dem Bereich etwas weiterentwickeln wollen, die sind schon attraktiv für diese jungen Menschen.
Mhm. Ja. Spannend. Spannender Gedanke, den ich auch jetzt sozusagen zum Abschluss nehmen würde, weil ich glaube eben, finde ich sehr schön auch jetzt von euch, das braucht, glaube ich, eben und Personen auf allen Ebenen, und ich glaube, es ist für alle was dabei im Prinzip, ja. Und eben überraschend ist dann für mich selbst auch manchmal, aus welcher Ecke dann plötzlich ein riesiges Interesse für Nachhaltigkeit da ist. Also selbst wenn ich jetzt für uns, ich bin ja auch Nachhaltigkeitskoordinator an der IMC, wenn ich so über uns nachdenke, wo ich mich dann manchmal denke, habe ich noch nie gedacht an die Person oder dass die auch was, also ich glaube, da passiert zum Glück ganz viel. Ja? Herzlichen Dank euch beiden für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Das war wieder eine Folge der Tonspur N. Der Podcast wurde im Jahr 2015 von Annemarie Harand und mir gestartet. Alle bisherigen Folgen findet ihr zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts, anhören zum Beispiel mit Spotify. Feedback, Fragen und Vorschläge schreibt bitte per E-Mail an podcast@tonspur-n.eu. Auf Social Media könnt ihr dem Podcast auf Twitter unter Tonspur N folgen. Mein Name ist Roman Misicek. Ich bin Professor an der IMC-Fachhochschule Krems. Diese Serie zum Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis entsteht auch in Kooperation mit der Hochschule. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.